Ich habe mir überlegt, wo ich jetzt einsetze, und ich habe jetzt mal eine Bitte an Sie. Sie sind bestimmt mit Erwartungen gekommen, haben vielleicht offene Fragen, und ich bitte Sie jetzt mal, diese Fragen festzuhalten. Und zwar deshalb, wenn ich jetzt über was rede, dann werden wahrscheinlich wieder neue Fragen aufkommen. Ich werde sie einfach mitnehmen in das, was ich jetzt dachte, das bereite ich mal vor. Aber über dieses Thema Jerusalem und das, was in letzter Zeit passiert ist, um den Nahen Osten herum, können wir ein ganzes Seminar füllen. Ja, und wir werden heute Abend nur Denkanstöße geben können, um dann weiterzusprechen. Das heißt, ich hoffe, dass manche Leute kenne ich ja hier auch, deswegen werde ich zwischen du und sie und hin und her schnattern. Ja. Aber es kann höchstens einen Prozess in Gang setzen, wenn das jetzt für Sie heute Abend ganz neu ist. Und es ist nicht so, dass wir in einen Konflikt hineingehen oder in eine Frage hineingehen, die sich vorgestern aufgetan hat oder sagen wir letzten Dezember oder so mit dem Herrn Trump, sondern wir gehen in eine Frage hinein, in eine Diskussion hinein, die 2000, 4000, 6000 Jahre alt ist. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Städte, um die so viel gekämpft wurde wie um Jerusalem. Es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Städte, um die es so viele Mythen gibt. Und wenn wir heute Abend um Kampf sprechen und Diskussion sprechen, ich wurde vorhin gleich gefragt, ja, ob ich mich dort sicher fühle. Und ich habe das dann ganz ernst gemeint, dass ich gesagt habe, ich fühle mich in Jerusalem sicherer als in vielen Städten woanders. Und das ist eine Frage, auf was wir uns konzentrieren. Und wir konzentrieren uns heute Abend an manchen Stellen auf den Konflikt. Aber ich möchte das ganz, ganz klar sagen, diese Konzentration auf den Nahostkonflikt. Und wir meinen natürlich den Konflikt zwischen Juden und Muslimen, zwischen Israelis und Palästinensern. Diese Konzentration ist eigentlich pervers. Und zwar deshalb, weil sie das Leiden von Millionen anderer Menschen, und zwar im unmittelbaren Umfeld um Israel herum, ich weiß jetzt nicht, wie ich sage, missachtet oder herabstuft. Wissen Sie, dass allein jetzt in den zurückliegenden 5, 6 Jahren im sogenannten arabischen Frühling, allein in Syrien, pro Jahr mehr Menschen ums Leben gekommen sind, gewaltsam getötet wurden, als in 70 Jahren Nahostkonflikt alle Toten zusammengenommen von allen Kriegen. Ich weiß, das ist eine makabre Rechnung, die ich hier mache, aber ich weiß nicht so recht, wie ich das rüberbringen soll. Und ich merke das, wenn ich mit arabischen Freunden spreche. Also am 6. Dezember, als der Herr Trump Jerusalem anerkannt hat als Hauptstadt Israels, das war ein Tag, es gibt so ganz unterschiedliche Tage, manchmal sitze ich nur in meinem Büro, manchmal bin ich draußen, manchmal habe ich mit orthodoxen Juden zu tun, manchmal mehr mit Arabern. Es war ein Tag, an dem ich mehr mit Arabern zu tun hatte, und ich komme da zu einem Freund, den kenne ich seit über 20 Jahren, der war ein verdienter Kämpfer der PLO, hat da, wenn ich hier Israelis sehe, auch einiges Dreck am Stecken, ja. Also ansonsten, er war ein verdienter, wenn es Palästinenser hier gibt, ein verdienter Kämpfer der PLO, ja. Und ganz gewiss jeder Israel-Freundschaft total unverdächtig. Und ich komme dann rein und frage ihn, was er dazu denkt. Und dann sagt er mir, habt ihr nichts anderes, worüber ihr euch aufregen könnt? Er sagt, gestern und vorgestern wurden in Sanaa mehr als 1000 Menschen umgebracht. Sanaa ist die Hauptstadt von Jemen. Habt ihr nichts anderes, worüber ihr euch aufregen könnt? Und mir ist da klar geworden, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir hier nicht etwas herausholen, was uns interessiert, aus welchen Gründen auch immer, und dabei anderes vergessen. Und sehen Sie, ich kann Jerusalem auch, ich kann jetzt den Vortrag heute Abend so wählen und Ihnen sagen, Jerusalem ist ein Vorbild für erfolgreich gelebte Koexistenz. Jerusalem ist nebenbei gesagt, wenn wir Statistiken sehen, eine der friedlichsten Städte weltweit. Ich bin auf dem Weg, ich bin am letzten Schabbatmorgen, Samstagmorgen von Tel Aviv nach Frankfurt geflogen und da saß neben mir ein Professor aus Boston und er hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass in den Vereinigten Staaten pro Jahr durch Schusswaffen mehr als 40.000 Menschen ums Leben kommen. Wenn Sie 2 Jahre die Toten zusammennehmen, haben Sie weit das überschritten, was in 70 Jahren Nahostkonflikt auf beiden Seiten an Menschen ums Leben kam. Das ist, warum kümmern sich die Amerikaner nicht um ihre Großstädte? Verstehen Sie, da ist die Frage dann, warum ist bestimmtes Menschenleben mehr wert oder aufregenswerter als anderes? Und das ist eine Sache, die wir sehen müssen. Jerusalem ist ein Vorbild für erfolgreich gelebte Koexistenz. Wo in einem nicht-muslimischen Land können Hunderttausende von Muslime mit beliebiger Lautstärke noch, gibt es gerade was in der Knesset, aber im Moment mit beliebiger Lautstärke ihren Gebeten nachgehen wie auf dem Tempelberg in Jerusalem. Sie sagen Haram al-Sharif. Und gleichzeitig manchmal, ein Steinwurf weit entfernt, ist ausprobiert, dürfen sie nicht mehr. Können sich Juden manchmal zu zigtausenden treffen an der Westmauer? Und zwar, das muss ich in Deutschland sagen, in jeder nur gewünschten Verkleidung. Also meine Kinder würden sagen, vom Papagei bis zum Pinguin. Und ich sage das bewusst, ich saß vor einiger Zeit, bin ich in Nürnberg gelandet, neben einem orthodoxen Juden im Flugzeug. Sobald die Maschine aufsetzt, ja, geht seine Hand hoch und er nimmt die Kippa runter und steckt sie in die Tasche. Ich sage, warum machst du das? Ja, wir sind hier in Deutschland. Ein Freund von mir hat in Berlin auf dem Flughafen, auf dem Bahnhof, nur kurz einen Hut gehobt, um sich zu kratzen. Da hat jemand gesehen, dass er eine Kippa drunter hat und sagt zu ihm, du Saujud. Probieren Sie es aus, was hier passieren kann. Wo auf der Welt haben wir das so dicht beieinander? Jetzt sage ich noch etwas mit so wenig Polizei oder Militär. Ich weiß, Sie kommen nach Israel, Sie konzentrieren sich aufs Militär. Haben Sie hier die Synagogen angeguckt? Rechnen Sie mal hoch, wie viele Polizisten pro Beter. Da herrscht bei uns mehr Freiheit. Und ich kann jetzt weitermachen mit anderen Vergleichen. Wir haben allein auf jüdischer Seite Menschen aus, ich weiß nicht, 140 Ländern, hat mir jemand gesagt. Wenn Sie die etwas näher kennenlernen, dann wissen Sie, wie viel Konfliktpotenzial hier nur allein unter den Juden in Israel ist. Gucken Sie in die Knesset rein, dann sehen Sie es ausgelebt an manchen Stellen. Und auf der arabischen Seite ist es, oder palästinensischen Seite ist es ganz genau dasselbe. Wenn Sie irgendwo im Nahen Osten den Deckel der Diktatur wegnehmen, ganz gleich, ob das ein Herr Assad ist oder eine Militärdiktatur in Ägypten oder eine israelische Besatzung in Israel, wenn Sie das wegnehmen, haben wir syrische Verhältnisse auf der arabischen Seite. Ich weiß das, weil ich an manchen Stellen in den Großfamilien drin bin, was für ein Konfliktpotenzial da herrscht. Aber wo auf der Welt haben wir so viel Integration und so viel Zusammenarbeit? Ich bringe Ihnen noch 2 Beispiele. Wissen Sie, dass der General, der 2014 die Infanterietruppen im Gazastreifen kommandiert hat, die israelischen Infanterietruppen, dass das ein Araber war? Du sagst mir jetzt gleich, es war ein Druse. Wenn er auf der anderen Seite ein Druse ist, dann ist er ein Palästinenser. Und deshalb sage ich jetzt mal, okay, wir haben in der arabischen Gesellschaft eine unwahrscheinliche Vielfalt. Stimmt. Aber es waren Araber. Oder wissen Sie, wir wissen nicht so recht, ob wir da stolz drauf sein sollen oder ob es peinlich ist. Wir hatten in letzter Zeit einen ehemaligen Präsidenten, einen Premierminister und einen Oberrabbiner im Gefängnis. Also eigentlich ist es peinlich, wenn jemand zum Präsidenten gewählt wird, der nicht weiß, wohin mit seinen Händen, wenn die Frauen um ihn herum zu hübsch sind. Ja? oder was auch immer, ja? Und eigentlich ist es peinlich, aber nee, jetzt fragen, also diese drei Leute saßen im Gefängnis. Wissen Sie, dass der oberste Richter, der in letzter Instanz, also Israel ist ein Rechtsstaat und das heißt, da wird über alles diskutiert und wenn man entsprechend Geld hat, kann man sich ganz schön weit prozessieren. Und Premierminister und Präsident haben recht viel Geld, die haben recht gute Anwälte, da geht's recht weit. Der oberste Richter, der in letzter Instanz unterschrieben hat, das Urteil, dass der ehemalige Premier und der ehemalige Präsident ins Gefängnis gehen, der ist Araber. Wo haben Sie sowas? Ich weiß nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, es sei ein Apartheidsstaat. Ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Bitte, bitte, das will ich jetzt nicht wegwischen. Aber ich kann kommen und im Vergleich zu anderen Staaten Israel ganz anders darstellen. Nämlich als, noch einmal, Vorbild gelebter, erfolgreich gelebter Koexistenz. Und wissen Sie, was Antisemitismus ist? Antisemitismus ist, wenn ich bei mir, also wir Schwaben sind nicht geizig wie die Schotten, wir sind sparsam. Es ist gut, dass Sie das wissen. Es ist bis hierher vorgedrungen. Verstehen Sie, wenn ich diese Bewegung, dass ich so schwimme, ja, und es gut finde, wenn das Geld in meine Richtung kommt, wenn ich die bei mir Sparsamkeit nenne oder bei Ihnen vielleicht Kosteneffizienz, und wenn es ein Jude ist, dann ist es habgierig. Es geht aber um genau dieselbe Schwimmbewegung. Ja? Und sehen Sie, Sie können das jetzt im politischen Bereich sehen, Sie können das sehen, wo Unfrieden ist unter Menschen oder Konflikt ist. Wenn genau dieses Muster passiert, dann haben wir es sehr wohl mit Antisemitismus zu tun. Und ich möchte Sie einfach dafür etwas sensibilisieren, auch wenn wir nachher darüber sprechen, wir dürfen hier alles kritisieren. Mir wurde noch nie vorgeworfen, wenn ich Israel kritisiert hätte, noch gar nie. Die Frage ist, ob wir uns vorher kundig machen und die Frage ist, mit welcher inneren Einstellung wir kommen. Die Frage ist, ob wir das, was wir bei anderen ankreiden, bei uns selbst genauso sehen. Also deshalb ist es interessant, wenn Sie googeln, das Wort Israel-Kritik ist ein Wort, aber suchen Sie mal das Wort Deutschland-Kritik oder das Wort Frankreich-Kritik oder das Wort USA-Kritik. Es kommt nicht vergleichbar vor. So, jetzt will ich aber, da wir aus dem Männerwochenende herkommen, wir haben uns da viel mit biblischen Texten beschäftigt. Ich möchte Sie jetzt, auch wenn ich vermute, dass manche hier vielleicht ganz woanders herkommen, möchte Ihnen das heute Abend zumuten, dass ich das, was ich Ihnen sagen möchte, so etwas an einem biblischen Text aufhänge. Und dass wir den biblischen Text parallel laufen lassen und ich werde Ihnen dann ein paar Fakten dazu bringen. Was mich fasziniert, und ich habe das an ein paar Stellen entdeckt, dass es einige biblische Texte gibt, die faszinierend oder erschreckend genau beschreiben, was heute passiert. Und jetzt muss ich Ihnen eines sagen, es gibt jetzt so immer zwei Ebenen bei diesen biblischen Texten, vor allem wenn es prophetische Texte gibt, da gibt es eine Ebene, die können wir sehen. Also da wird was beschrieben und wir gucken in die Zeitung, wir gucken in die Welt rein und sagen, ja genau, das ist der Fall. Und dann gibt es eine andere Ebene, die können wir nicht sehen. Wenn Sie Sacharja 12 aufschlagen wollen, das ist der Text, den ich mit Ihnen angucken möchte, da ist am Anfang im Vers 1 davon die Rede, dass der Herr spricht, und zwar der Herr, der den Himmel ausgebreitet hat, die Erde gegründet hat und den Odem des Menschen in ihm macht. Das können Sie nicht sehen, das müssen Sie glauben. Sie können sehen, dass es hier drin steht. Sie können sehen, dass das vor 2500 Jahren geschrieben wurde. Aber ob Gott jetzt was sagt und ob er das für heute geschrieben hat, da kann man drüber diskutieren. Jetzt sagt er aber etwas weiter. Siehe, ich will Jerusalem zum... Sie wissen das? Ah, es gibt Leute, die kennen das. Da steht Taumelbecher beim Luther, ja. Im Hebräischen steht da Safra'al. Das ist eine Schale. Und da drin ist etwas, das betrunken macht, aber letztlich so giftig ist, dass es einen umbringt. Was der Prophet hier jetzt sagt, für die Völker direkt um Jerusalem herum, für die will ich Jerusalem machen zu so einer Schale, die voll ist mit einem Rauschtrank, der letztlich die vergiftet, die das trinken und die berauscht sind. Und wissen Sie, das ist eine eigenartig direkte Beschreibung für das, was heute im Blick auf Jerusalem und die Völker direkt drumherum, die islamischen Völker, passiert. Ich habe mich mal sehr ausgiebig damit beschäftigt und bin der Frage nachgegangen, die hat mich dann richtig gepackt, wie wichtig ist Jerusalem eigentlich für die Moslems? Und wenn ich da Journalisten bei uns frage und Politiker und den Herrn Trump übrigens auch, dann ist ganz klar, Jerusalem ist die Stadt der drei großen Religionen. Hören Sie immer wieder. Ist so ein feststehender, wie sagt man, feststehendes Axiom. Davon ist auszugehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie wichtig Jerusalem den Christen ist, aber ich habe noch bisher, ich suche gerade noch, wer als Christ, also zum Beispiel sein Kind, seine Tochter, seinen Sohn in den Krieg um Jerusalem schicken würde und damit dabei in Kauf nimmt, dass er umkommt. Ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich sammeln könnte unter Christen für Jerusalem. Überlegen Sie mal, was da dran ist. Normalerweise ist es so bei uns Christen, dass wir eher an das himmlische Jerusalem denken. Wissen Sie, ich habe da in letzter Zeit immer wieder Sachen gesammelt. Ich habe eine Sache gefunden vor einiger Zeit. Da macht sich Martin Luther in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts lustig über die Juden. Und er führt sie vor und er zeigt seinen Mitchristen, wie unlogisch ist das, was die Juden glauben. Und dann versteigt er sich zu folgender Aussage. Er sagt im 16. Jahrhundert, er sagt, wenn die Juden tatsächlich richtige Juden würden, also was bedeutet das, wenn sie zurückgehen würden in ihr Land, wenn sie den Tempel aufbauen würden, wenn sie ein Fürstentum, sagt er, also eine Staatsgewalt aufbauen würden, wenn sie wirklich leben würden nach Mose und seinen Geboten, dort im Land ein Volk, ein ordentliches Volk in ihrem Land würden, dann, sagt Martin Luther, würden sie uns bald auf ihren Fersen daherkommen sehen und selbst Jüden werden. Luther war sich so sicher, dass das idiotisch ist, was die Juden glauben, dass sie irgendwann ins Land zurückkehren werden, dass er sich dazu verstiegen hat, gesagt, wenn sie das tatsächlich machen, dann werden wir selbst Juden. Dazu kann man nur sagen, falls ihr Lutheraner sind, ihr lieben Lutheraner, es ist die Zeit, sich beschneiden zu lassen. Die Juden sind zurückgekehrt in ihr Land. Seid ihr auf ihren Fersen? Das Verrückte ist, wir Christen haben, und was aus diesem Luther-Zitat auch klar wird, ist, für uns Christen ist es nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische. Das Verrückte ist, 2000 Jahre lang haben Christen Juden verspottet, weil sie so irrational daran festgehalten haben. Und jetzt, nachdem sie zurückgehen, anstatt zu sagen, ja, wir hatten Unrecht, wir haben uns irgendwo verkalkuliert mit unserer Theologie, halten wir an der 2000 Jahre alten antijüdischen Tradition fest und sagen, das kann doch gar nicht richtig sein, dass die heute zurückkommen. Es muss falsch sein. Ich sage jetzt mal nicht viel, wie wichtig Jerusalem für Juden ist. Ich kann Ihnen sagen, das ganze jüdische Leben ist durchdrungen. Es gibt kein Tischgebet ohne die Bitte, dass Jerusalem auferbaut wird. Aber wie wichtig ist Jerusalem für Muslime? Es waren Juden, die mir erklärt haben, dass der Mohammed von dort zum Himmel aufgefahren ist. Ich habe dann nachgesucht in muslimischen Quellen, wo das steht. Und dann stoße ich auf die Aisha, das ist die Lieblingsfrau von Mohammed. Und die sagt in den Hadithen ganz klar, der Mohammed war nicht in Jerusalem, der war in der Nacht in seinem Bett.
In ihr oder in der von einer anderen Frau?
Ah, zumindest so, dass sie es gesehen hat. Ja, bei der Lieblingsfrau Aisha. Die schreibt das oder sagt das. Ich kann jetzt in der Geschichte zurückgehen. Jerusalem wurde von Muslimen, solange es nicht jüdisch besetzt war, ich sage es jetzt mal aus deren Sicht, ignoriert. Gibt es noch irgendwo Sitzplätze? Dort hinten. Brauche ich keine Sorge haben, wir sind ganz unter uns. Es wurde schlicht ignoriert. Und ich mache es jetzt ganz, ganz kurz. Sie können, wenn Sie eine Fernsehkamera genau angucken, an der Haltung von Muslimen sehen, wenn Sie fünfmal am Tag auf dem Tempelberg beten, was Muslime von Jerusalem denken. Also es gibt Leute, die sagen, Jerusalem wird im Koran kein einziges Mal namentlich erwähnt. Das ist richtig, aber ich habe es doch gefunden. Und zwar in der Sure 2 wird Jerusalem indirekt erwähnt. Dort spricht Mohammed davon, wie die Gebetsrichtung, die Qibla sein soll. Und er sagt zu seinen Nachfolgern ganz ausdrücklich, ihr sollt nicht beten wie die Leute des Buches, Juden und Christen in Richtung Jerusalem, entsprechend dem Gebet vom Salomo bei der Einweihung des ersten Tempels, sondern Mohammed sagt, ihr sollt anders beten in Richtung Mekka. Und er macht es, er droht seinen Nachfolgern Höllenqualen an, wenn sie so beten wie die Leute des Buches. Und er macht es zu einem Unterscheidungszeichen. Er sagt, Allahs achtet auf die Gebetsrichtung und sieht an der Gebetsrichtung, wer rechtgläubig und wer falsch, also ungläubig ist. Und deshalb sehen Sie Folgendes. Fünfmal am Tag, wenn die Muslime in der Al-Aqsa-Moschee beten, beten sie in Richtung Mekka. Und jetzt müssen Sie etwas zur Körperhaltung wissen, die im Orient ganz, ganz wichtig ist. Aber hier auch, wenn Sie mich ansprechen und ich Ihnen die kalte Schulter zuwende, dann sagt es sehr viel. Das heißt, es lass mich in Ruhe, will jetzt nichts mehr von dir wissen. Ja? Wie gehen orthodoxe Juden von der Westmauer, von der Klagemauer weg? Ich weiß, einige von Ihnen waren dort, so wie sie reagiert haben. Rückwärts. Die drehen sich nicht einfach rum und laufen weg, weil man etwas Heiligem niemals den Rücken zukehrt. Wissen Sie, was Muslime fünfmal am Tag machen, auf ausdrückliche Anweisung ihres Propheten Mohammed? Da strecken sie ihren Allerwertesten in Richtung dessen, was die Bibel das Allerheiligste nennt. Das denken Muslime von Jerusalem. Und ich denke, wir sollten hier das ganz, ganz klar sehen. Warum gibt es Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden von der Fatah oder Al-Quds-Brigaden bis in Iran hinein? Das ist eine Verrücktheit, eine Idiotie. Es gibt manche muslimische Scheichs, die haben das begriffen, die kommen auch ab und zu nach Jerusalem. Ich habe von mindestens zwei gehört, die gekommen sind, gesagt haben, Leute, was regt ihr euch so auf? Jerusalem und das Land Israel gehört nach dem Koran den Juden. Es steht in Sure 5 und es ist nicht mal abrogiert. Für diejenigen, die am Donnerstagabend das mitgemacht haben, ihr wisst jetzt, was abrogiert ist. Ja, das ist nicht ungültig erklärt durch eine spätere Offenbarung. Das ist ganz wichtig in der islamischen Theologie. Warum wird es heute nicht gesagt? Warum ist der ganzen Welt klar, Jerusalem muss muslimisch sein? Verstehen Sie, ich spüre das an manchen Stellen, dass sich Europa am 6. Dezember nach der Trump-Erklärung so aufgeregt hat, war aus meiner Sicht pure Kriegshetze. Wenn Europa geschwiegen hätte und gewartet hätte, was dort passiert, wäre vielleicht gar nichts passiert. Ich habe Ihnen von meinem PLO-Freund erklärt, der gesagt hat, habt ihr nichts Wichtigeres, euch aufzuregen? Ich bin im Morgen, habe ich gewartet auf einen Palästinenser, der in meinem Garten einen Zaun gemacht hat und der kam eine Stunde zu spät und hat sich furchtbar entschuldigt und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was heute war, die haben mich so lange an der Straßensperre aufgehalten, ich habe viel länger gebraucht als sonst. Ich habe gesagt, ich kann dir sagen, was war. Die Israelis haben einfach genauer untersucht wegen dieser Erklärung von Trump, sagt mir der palästinensische Freund, der übrigens studiert hat, der recht viel Ahnung hat, dem ich ein englisches Buch geben kann und der liest es, ja, sagt er, was hat denn Trump gesagt? Dann habe ich es ihm gesagt, dann hat er gesagt, die sollen uns in Ruhe lassen. Also, die, verstehen Sie, die ganzen Palästinenser, die bei Juden gearbeitet haben, haben fröhlich weitergearbeitet. Dann habe ich mein Auto in die Werkstatt gebracht und dort war ein Palästinenser, der es entgegengenommen hat. Dann habe ich gesagt, ja, habt ihr heute keinen Generalstreik? Dann sagt er, doch, haben wir. Ich habe auch ein Geschäft auf dem Ölberg, das ist geschlossen. Aber hier, ja, warum soll ich hier streiken? Ich darf doch arbeiten bei meinen jüdischen Freunden. Wissen Sie, dieser Generalstreik, der da ausgerufen wurde, der wurde nur ausgerufen, um der Welt zu zeigen, die sich aufgeregt hat, dass die Palästinenser natürlich dagegen sind. Das hat aber nur den Palästinensern geschadet, nicht den Israelis und schon gar nicht den Amerikanern. Und dann war ich bei dem Freund, von dem PLO-Freund, wo ich vorhin erzählt habe, ja. Dann habe ich gesagt, ja, warum hast du deinen Laden in der Altstadt geschlossen? Draußen stand eine ganze Touristengruppe, die hat diese gespannte Situation mit den ganzen geschlossenen Läden fotografiert, ja. Ganze Altstadt wie ausgestorben. Ich wusste, dass die drin sitzen und ich wollte mein Geld tauschen, haben die Tür geballert, ja. Dann hat er mir aufgemacht, hat mich reingelassen. Dann habe ich gesagt, sag mal, warum lässt du die Touristen nicht rein? Er sagt, ja, die würden mir mein Geschäft verbrennen. Dann sage ich, ja, wer, die Israelis? Dann sagt er, nee, unsere Leute. Dann sage ich, aber weißt du was, die Touristen, die stehen da draußen, die wollen kaufen, die gehen jetzt ins jüdische Viertel, die kriegen ihr Souvenir. Dann zuckt er die Schulter. Merken Sie, wie Jerusalem ein unlogischer, verrückter Taumelbecher ist? Die schaden nur sich selbst. Wirklich nur sich selbst. Und sehen Sie, nachdem Europa sich so furchtbar über Trump echauffiert hat, können ja die Palästinenser im Gazastreifen, die Hamas oder die palästinensische Autonomie, kann ja nicht weniger pro-palästinensisch sein als die Europäer. Und dann sagen, ist uns ganz egal. Während ich da mit meinem Freund saß und er mir dann gesagt hat in der Altstadt, wir haben überhaupt kein Interesse, niemand hat ein Interesse an der Intifada, da kommt sein 22-jähriger Sohn rein und sagt, doch Papa, es wird eine Intifada geben. Sie haben uns Geld angeboten. Und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es Leute gibt, die eine Intifada wollen und dass dafür sehr viel Geld angeboten wird den jungen Leuten, dass sie rausgehen, um Steine zu werfen. Fragen Sie mich bitte nicht, woher das Geld kommt. Ich habe ihn gefragt, wer sind denn die Leute, die das machen? Da sagt er, das sind halt die Anführer. Aber die normalen Leute haben null Interesse daran gehabt. Und Sie wissen ja auch jetzt, wenn sie kommen, ich weiß, dass Leute fahren in nächster Zeit nach Jerusalem, ich vermute nicht, dass sie sehr viel da sehen werden an Unruhen oder dass es sehr unsicher sein wird. Ja, es gab ein paar Demonstrationen. Aber sobald die Kameras weg waren, war auch die Demonstration weg. Was passiert da? Sehen Sie, das Ganze, auch wenn ich zurückgehe und es logisch versuche, ich habe jetzt die aktuellen Sachen etwas versucht, logisch anzupacken, wenn ich zurückgehe und frage, da werden die Selbstmordattentate für mich so richtig zu einem Symptom oder zu einem Symbol. Wen ermorden die Selbstmordattentate todsicher als allererste? Den Attentäter. Und was erreichen sie drumherum? Militärisch gar nichts. Sie verbreiten Terror, aber auch das funktioniert nicht immer. Und wem sie tatsächlich längerfristig massiv schaden, ist den Palästinensern. Man kann sich darüber unterhalten, ob die israelischen Maßnahmen richtig sind, ob sie rechtens sind. All das ist okay, kann man drüber sprechen. Aber sie haben relativ gut funktioniert. Dass sie langfristig das Problem nicht lösen, darüber sind wir uns einig. Aber wem sie geschadet haben, und zwar massiv geschadet haben, ist den Palästinensern. Und warum? Warum sagen Sie nicht einfach, na sollen die Juden doch Jerusalem? Was soll's? Was macht's? Wir haben Mekka. Es geht hier weiter. Zu derselben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Ich habe Ihnen das schon etwas angedeutet, wie verrückt es ist, dass dieser Konflikt so überbetont wird. Aber warum ist Jerusalem für die ganze Welt so wichtig? Ich stelle die Frage ehrlich. Und es ist mir eine echte Frage. Sehen Sie, wir hatten auch jetzt nach dieser Trump-Erklärung wieder eine Notstandssitzung der UNO-Vollversammlung. Solche Notstandssitzungen der UNO-Vollversammlungen werden nur einberufen, wenn akute Kriegsgefahr, Weltkriegsgefahr besteht. In der gesamten Geschichte der UNO wurden insgesamt 11 solche Notstandssitzungen der UNO-Vollversammlung einberufen. 7 davon wegen Israel. Keine einzige wegen der Kuba-Krise. Keine einzige wegen des Kalten Krieges. Keine einzige wegen dem Iran oder Nordkorea. Was ist da los? Und warum? Warum konzentriert sich die Welt so auf Jerusalem? Ich vermute einmal, dass es bei uns noch friedlicher wäre, als es jetzt schon ist, wenn Sie sagen würden, ich will es ja nicht fortschicken und sagen, unser Vortrag ist nichts und ich bin ja dankbar, dass Sie gekommen sind und mich anhören. Ich lebe ja davon, dass Sie sich für Jerusalem interessieren, ja. Aber überlegen Sie mal, wenn sich die Welt nicht dafür interessieren würde. Und einfach sagen würde, ist doch klar, jeder souveräne Staat bestimmt seine Hauptstadt, wo er will. Es kommt vielleicht jemand und sagt, ja, aber Jerusalem wurde ja jemandem weggenommen, irgendwelchen Ureinwohnern. Und was ist mit Washington? Ja, das war vor 250 Jahren, stimmt. Also das mit Jerusalem. Jerusalem ist seit 70 Jahren Hauptstadt Israels. Wann verjährt das? Was ist mit Brasilia? Bitte, bitte nicht missverstehen. Ich sage hier nicht, dass Unrecht Recht wird. Aber hier passieren Dinge, die sind absolut irrational. Warum gibt es in Deutschland keine Diskussion darüber, was das für Folgen haben könnte, wenn sich die Weltgemeinschaft plötzlich damit befasst, welches Land welche Hauptstadt haben darf? Normalerweise bei einem souveränen Staat sagen wir, das ist seine Angelegenheit. Wenn Sie sagen, ja, da gibt es jetzt Völker, die sind unterdrückt, Völker, die sollten einen Staat haben und haben keinen Staat, warum setzen Sie sich nicht für die Kurden ein? Oder die Katalanen? Oder die Basken? Da gibt es viele Dinge auf der Welt. Sehen Sie, ich möchte hier nicht noch einmal. Ich bin gern bereit, dass wir darüber sprechen. Aber hier werden Probleme massiv produziert. Und hier geschieht eine massive Hetze. Und es ist ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir hier rational uns fragen, was wird hier gemacht? Und warum wird es auf der einen Seite so hochgetrieben und auf der anderen Seite nicht?